Liebe Gemeinde, eine Hand, zwei Finger zum Siegerzeichen als V gespreizt, eine blutrote Wunde mitten in der Handfläche, das Licht scheint hindurch. Opfer? Fragezeichen. Leichte Bewölkung, blau im Hintergrund, eine unverkennbare Hand. Ganz klar, wer das ist: Jesus. Ein ruhiges und minimalistisches Bild, oder? Auf den ersten Blick ist eigentlich nicht viel los in dem Bild. Und doch steckt so allerhand drin. Provozierendes, Widersprüchliches. Karfreitag war und ist eine riesengroße Provokation. Der unschuldige Jesus stirbt am Kreuz und diese Botschaft, die wirkt für viele Leute abschreckend und absolut dumm. Und doch ist sie für uns, wie Paulus es treffend schreibt, Inbegriff der Weisheit Gottes. Die Meinungen sind und waren gespalten. Opfer. Auch der Begriff hat es in sich. Früher war das Ganze noch relativ eindeutig. Ein Opfer ist unschuldig und der Täter, der es zum Opfer macht, ist schuldig. Opfer haben unser Mitgefühl und unsere Unterstützung verdient. Man hat sich unwillkürlich mit den Opfern und nicht mit den Tätern solidarisiert. Doch heute ist das nicht mehr ganz so eindeutig. Heute ist es oft anders, denn, jetzt muss ich natürlich zugeben, ich weiß es nicht mehr, ob es ganz aktuell noch ist, also vor so 3-4 Jahren war das Schimpfwort schlechthin. Wenn ich einen Jugendlichen beleidigen möchte, dann sagte ich zu ihm: Du Opfer. Das war das, was vor ein paar Jahren die Jugendlichen am meisten getroffen hat. Waren es anfangs nur wenige Jugendlichen, die dieses Schimpfwort verwendeten, so hat es sich doch mittlerweile wahrscheinlich ziemlich in weiten Kreisen eingebürgert, wenn es nicht schon wieder out ist. Aber wenn man so junge Erwachsene fragt, für die ist das immer noch voll präsent als Schimpfwort: Du Opfer. Erschreckend, die Verwendung dieses Wortes als Schimpfwort. Denn die Verwendung stellt eigentlich alles auf den Kopf und spricht ein riesengroßes Tabu. Man will eben nicht mehr Opfer, sondern man will Täter sein. Es geht nicht mehr um die Frage, ob jemand Schuld hat, sondern nur noch darum, ob jemand stärker ist als der andere. Schuld, und wenn man bei Opfer von Schuld sprechen möchte, dann sind nicht unbedingt die Täter schuld, sondern die Opfer wahrscheinlich sogar noch selber, weil sie sich ja nicht genug gewehrt haben, dass sie es zugelassen haben, dass man sie zu Opfern macht. In dieser Schimpfwortlogik müssten wir uns plötzlich von Jesus distanzieren, weil er schwach war und sich eben nicht mit seinem Anspruch, das Reich Gottes aufzurichten oder der Sohn Gottes zu sein, durchgesetzt hat, weil er den Machtkampf vor 2000 Jahren verlor, weil er zum Opfer gemacht wurde. Die Hand auf dem Bild zeigt den Preis dieses Opfers. Durchbohrte Hände als Zeichen des Opfers Jesu. Und doch ist diese Geste zutiefst stark und ein Siegeszeichen. Keine schwache Geste, keine verkrampften Finger, keine schwache Haltung. Die Finger stehen unter Spannung. Die Geste ist stark. Und das, obwohl die Hand eine so schreckliche Verletzung hat. Aber wenn wir sie uns anschauen, ist das keine Geste eines Verlierers. Der Künstler, der dieses Bild gemacht hat, hat jemand vor Augen, der sein Leben gibt für eine Sache und der genau weiß, dass das Opfer nicht vergeblich ist. Die Hand ohne Holz im Hintergrund vor Himmel, umgeben von Licht, schon fast beschienen mit einem Heiligenschein. Und der Himmel gibt etwas von seiner Bedeutung an die Hand ab. Umfasst der Himmel doch alles, die ganze Welt und alle Menschen und alle Zeiten. Man kann gar nicht sagen, ob das der Himmel von heute oder der Himmel von damals war, als Jesus gestorben ist. Und so bekommt diese Hand eine Bedeutung, die über Zeit und Raum hinausgeht und sie umfasst, etwas schon fast Gottgleiches. Denn Gott selbst steckt in diesem Geschehen. Gott steht eben nicht auf der Seite der Täter, der Gewalt, sondern auf der Seite des Opfers. Doch warum braucht es eigentlich Opfer? Warum braucht es eigentlich ein Opfer von Jesus bzw. von Gott? Wäre es nicht vielleicht anders gegangen? Um zu verstehen, warum der Tod Jesu ein zutiefst sinnvolles, notwendiges und vor allem ein starkes Opfer war, schauen wir uns das Geschehen, das wir gerade aus der Feder von Matthäus gehört haben, durch die Augen des Hebräerbriefs an, des Autoren. Und dazu lese ich aus Hebräer 9 die Verse 15 bis 28. Der Text ist ein bisschen lang, ich hoffe, ihr könnt ihn halbwegs lesen. Der Autor schreibt: Deshalb ist Christus auch der Vermittler eines neuen Bundes. Der Eintritt seines Todes bedeutet für uns die Erlösung von den Übertretungen aus der Zeit des ersten Bundes. Christus ging ja nicht in ein von Menschenhand errichtetes Abbild des wahren Heiligtums, sondern er ging in den Himmel selbst. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Er ist auch nicht hineingegangen, um sich selbst immer wieder als Opfer darzubringen, so wie der irdische Oberpriester jedes Jahr mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Sonst hätte Christus seit der Erschaffung der Welt immer wieder leiden müssen. Nein, jetzt am Ende der Zeiten ist es ein einziges Mal erschienen. Und durch sein Opfer hat er die Sünde aufgehoben. Bei den Menschen ist es ja ähnlich. Sie müssen nur einmal sterben und kommen dann vor das Gericht. Genauso wurde Christus auch nur einmal als Opfer dargebracht, um die Schuld der vielen wegzunehmen. Wenn er das zweite Mal erscheint, geschieht das nicht wegen der Sünde, sondern es geschieht, um alle zu retten, die auf ihn warten. Der Autor des Hebräerbriefs schreibt sehr abstrakt. Und doch bringt er alles, was an Karfreitag geschieht, treffend auf den Punkt, ohne interessanterweise einmal das Wort Kreuz, Golgatha, Kreuzigung und die ganzen klassischen Begriffe, die in den Passionserzählungen bei der Kreuzigung auftauchen, zu erwähnen. Der Autor sieht in diesem weltlichen, diesem irdisch-historischen Abfolgen, wo Jesus am Kreuz stirbt, gleichzeitig auf einer transzendenten, auf einer unsichtbaren Ebene einen himmlischen Vollzug eines einmaligen Opfers. Und für die Juden der damaligen Zeit, für die Leute, die es lesen, war ganz klar, da geht es um den sogenannten großen Versöhnungstag. Der größte Feiertag im jüdischen Festkalender, den Yom Kippur. Doch was heißt das? Was feiert ein Jude an diesem großen Versöhnungstag? Und warum hat das was mit Karfreitag zu tun? Deshalb müssen wir uns genauer mal ein bisschen diesen Versöhnungstag anschauen, wie der vollzogen wird, beziehungsweise wurde. Jedes Jahr einmal angefangen unter Mose in der Stiftshütte bis hin zum Ende des Tempels. Und wie es genau funktioniert, könnt ihr nachlesen im dritten Buch Mose im Kapitel 16. Das ist alles ganz genau erklärt. Und jeder gläubige Jude, der hört da die ganzen Teile schon angeklungen in diesem Text des Hebräerbriefs. Also wie funktioniert der? Der Yom Kippur findet dieses Jahr, glaube ich, wieder 18. September statt, ein großer Fasttag. Und an diesem Tag hat früher, als es den Tempel noch gab, der hohe Priester zwei Ziegenböcke bekommen. Den einen, der wird rituell geschlachtet, das Blut wird aufgefangen und dann geht einmal an diesem Tag der hohe Priester mit dieser Schale voll Blut in den Tempel, in den Vorraum des Tempels, in das Allerheiligste hinein. Nur an diesem Tag, einmal. Dann nimmt er das Blut, sprengt es über die Bundeslade, sofern sie noch da ist, und entsühnt das ganze Volk Israel von seiner Schuld. Der zweite Ziegenbock, der wartet so lang draußen. Nachdem der Hohepriester wieder hinausgeht, legt er dem Ziegenbock, er stemmt förmlich ihm die Hände auf den Kopf, spricht dabei ein Sündenbekenntnis für das ganze Volk Israel und damit wird dem ganzen zweiten Sündenbock die Schuld des Volkes Israel auf den Kopf gelegt. Dann wickelt man ihm eine rote Bindfaden um die Hörner und ein Mann schleift diesen Bock, ob er will oder nicht, raus aus der Stadt in die Wüste und jagt ihn in die Wüste mit der Schuld des Volkes, wo dieser Ziegenbock stirbt, mit der Schuld beladen. Eine befremdliche Vorstellung, dieser Vorgang. Diese Rituale, entschuldige, doch für einen gläubigen Juden war dieser Tag der höchste Festtag, weil es der einzige Tag war, an dem er vollständige Sündenvergebung erfahren konnte. An diesem Tag war er wirklich sündlos nach diesem Ritus. Und bis zum nächsten Mal musste er ein Jahr warten, bis das wieder möglich war. Doch egal, wie uns dieses Ritual vorkommt, ob fremd, ob spannend, ob irritierend, der Kern dieses Festes heißt, Schuld muss aus der Welt geschafft werden. Gott ermöglicht dem Volk Israel im Alten Bund, im Ersten Bund, es durch diesen großen Versöhnungstag. Denn Schuld zerstört Leben und Schuld zieht den Tod nach sich. Das ist was, das wir auch ganz alltäglich aus unserem zwischenmenschlichen Bereich kennen. Wenn Streit herrscht und der eine am anderen schuldig wird, dann geschieht es schnell, dass der eine für den anderen gleichsam gestorben ist. Dass Beziehungen unwiderruflich zerstört werden. Schuld macht Ehen kaputt, Freundschaften, Familien und eben auch die Beziehung zu Gott. Aber Gott durchbricht den Zusammenhang von Schuld und Tod. Entschuldige. Erst jährlich durch den Ziegenbock und jetzt nach dem Hebräerbrief ein einziges Mal durch den wahren, den wirklichen Sündenbock, der ein für alle Mal die Schuld auf sich nimmt, den himmlischen Hohenpriester Jesus. Mit menschlichen Mitteln können wir unsere Schuld nicht loswerden, egal was wir versuchen, auch wenn wir es gerne probieren, unsere Schuld beim anderen unterzubringen. Ich kann doch nichts dafür, das liegt an meiner schlechten Kindheit, der falschen Erziehung, die Voraussetzungen waren einfach nicht gut und ja, die Zahlen der Buchhaltung, also da kann ich ja wohl mich nur verrechnen. Der andere hat, es liegt nicht an mir, ich bin unschuldig, der andere ist schuld. Wir versuchen doch mit allen Möglichkeiten unseren Kopf aus der Schlinge zu ziehen, wenn es um Fehler und um Schuld geht. Andere dafür verantwortlich zu machen, ihnen den schwarzen Peter zuzuschieben. Und dann, wenn das Fingerzeigspiel nicht mehr funktioniert und doch wohl über übel Schuld eingeräumt werden muss, dann bringt man gerne das sogenannte Bauernopfer. Meistens der, der schwächer ist, muss dran glauben. Die Politik oder die Wirtschaft kennt das nur allzu gut. Da wird dann, Beispiel VW-Affäre, der Mittelbau verantwortlich gemacht, dass das Management nicht verantwortlich ist. Ach, das waren zwei Techniker, die das ganze Ding gemacht haben. Heckler und Koch, bestes Beispiel auch aus den letzten Jahren, verschifft Waffen nach Mexiko, illegal. Ja, da waren es zwei Versandmitarbeiter. Das hat die Geschäftsführung nicht gewusst, dass das so in Krisengebiet und Kriegsgebiete ging, wo es nicht hin durfte. Die Schuld wird auf den Schwächeren geschoben und der wird dann geopfert. Ganz im Sinne unseres Schimpfwortes. Der Schwächere hat halt Pech. Doch egal, ob in der Politik, in der Wirtschaft oder auch privat im Kleinen, dieses Spiel beherrschen wir alle in Perfektion. Denn tief drinnen uns wissen wir es doch ganz genau. Die Schuld in unserem Leben können wir persönlich gar nicht tragen. Wir können sie gar nicht verantworten. Die muss weg, denn sonst bringt sie uns letztendlich um. Doch alle Versuche, Schuld zu bereinigen, zu beseitigen oder wegzuschieben, sind für uns mit unseren menschlichen Mitteln vornherein zum Scheitern verurteilt. Die Last unserer Schuld kann und konnte einzig allein Gott selbst endgültig beseitigen. Deshalb lässt sich Jesus zum Opfer machen. Nicht, weil er schwach war, sondern weil er stark genug war, die Schuld zu tragen. Stark genug, alle unsere menschliche Schuld zu tragen und zu besiegen. Deshalb trägt er sie mit und nimmt sie mit ans Kreuz. Gott selbst stellt so die zerbrochene Gemeinschaft zwischen sich und uns Menschen wieder her. Gott hebt die Sünde auf und eröffnet uns so den Zugang zum ewigen Leben, also zur Gemeinschaft mit ihm. Zum Schluss nochmal in Kurzform. Während wir Menschen Opfer verursachen und andere als Opfer verspotten, während wir Täter und Sündenböcke suchen und unsere Schuld und ihre Folgen nicht losbekommen, weil wir uns nicht daraus befreien können, ergreift Gott in Jesus Christus die Initiative. Gott sagt, gebt mir eure Schuld. Lasst mich zum Opfer werden. Ich lasse mich zum Opfer machen. Jesus ist bereit, für uns Menschen den Sündenbock zu spielen. Und mit seinem Tod am Kreuz durchbricht Jesus dieses schwarze Peterspiel. Dieses Wegschieben und andere verantwortlich machen, freiwillig. Jesus geht damit ein riesengroßes Risiko ein. Das Risiko, dass wir Menschen in seinem Opfer ein Zeichen der Schwäche sehen und nicht der Stärke. Dass wir ihn aus dem schwarzen Peterspiel ausklammern und an diese Schuldübernahme, die er freiwillig macht, nicht glauben. Dass wir immer weiter lieber schwarzer Peter spielen und uns gegenseitig die Schuld zuschieben oder selber versuchen, mit unserer Schuld frei zu kommen oder fertig zu werden. Deshalb spricht uns Christus am heutigen Karfreitag neu zu. Mein Gang ans Kreuz war kein sinnloses Opfer. Es war nicht vergeblich. Ein für alle Mal habe ich Ordnung gebracht, was zwischen dir und Gott stand. Ich bin für dich in die Bresche gesprungen. Komm her mit deiner Schuld. Schieb sie nicht auf andere, schieb sie auf mich. Ich will dein Sündenbock sein. Ich will deine Schuld wegnehmen, dass sie dich nicht mehr belasten braucht. Dass sie keine Rolle mehr spielt, auch nicht, wenn ich wiederkomme im letzten Gericht. Komm her zu mir, ich habe den Tod für dich erlitten. Ich habe mich opfern lassen, damit deine Schuld keine tödlichen Folgen mehr hat. Komm her zu mir, du darfst aufatmen, nach vorne blicken und auf meine Wiederkehr in Herrlichkeit warten und dich darauf freuen. Das ruft Jesus dir zu. Das eine Opfer, das nicht Verachtung und nicht Mitleid oder Solidarität verdient, sondern unseren Dank und unsere Anbetung. Amen.